lese ihn jetzt nach der Hoffnung für alle. Freut euch Tag für Tag, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Ich wünsche euch Gottes Segen und dir wünsche ich viel Kraft.
Es war ein Mittwochnachmittag. Vor vielen Jahren, ich könnte das auch noch genau sagen, aber das tut an dieser Stelle nichts zur Sache. Dort saßen Gudrun und ich zusammen in einer Gemeinde und wir hörten diesen Text. In dieser Übersetzung, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Ich habe lange gebraucht, um mit diesem Text etwas anfangen zu können. Mir ist der Zugang dazu nicht so einfach gefallen, im Gegensatz zu meiner Frau, die diesen Text als ihren Lieblingstext sofort angenommen hat. Und ich kann das auch sehr gut verstehen, dass das ihr Lieblingstext ist. Aber ich als Theologe, als Mann, der vielleicht oft ein bisschen anders gestrickt ist, nicht so optimistisch, habe ich lange gefragt, was bedeutet dir dieser Text in deinem Leben als Christ? Wie kannst du damit umgehen? Und besonders deswegen, weil Paulus ja nun hier formuliert, alle Wege nach Luther. Also egal, was dir in deinem Leben passiert, Freude ist angesagt. Immer, immer zu Freude. So übersetzt es auch die Basisbibel. Freut euch in dem Herrn immer zu. Oder die Elberfelder, die sagt, alle Zeit. Und dann versteigt Paulus sich sogar und setzt noch einen drauf und sagt hinterher, und abermals sage ich euch das, freut euch. Andererseits, da gibt es noch einen anderen Text in der Bibel, steht im Kohelet. Und das Kapitel 3 im Prediger macht also deutlich, dass jedes Ding so seine Zeit hat. Und in Bezug auf die Freude lesen wir in Vers 4, Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit. Und Vers 1 steht, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Und dann kommt er da drauf und setzt das also in diesen Zusammenhang und stellt also zuerst fest, Weinen ist angebracht, Lachen auch. Klagen, aber eben nur zu bestimmten Zeiten. Und für pietistisch ausgerichtete Menschen mit dem vierten Verb können wir dann wenig anfangen. Tanzen hat für uns ja nie seine Zeit. Aber davon abgesehen. Meine älteste Erinnerung an einen adventistischen Gottesdienst geht so ungefähr in das Jahr 1955, 56 zurück. Und ich habe damals auf dem Schoß meines Großvaters gesessen, weiß noch so ungefähr, so typisch, dritte Reihe, nicht zweiter Platz, erster Platz, da saß immer mein Opa und ich bei ihm auf dem Schoß und ich habe die Predigt nicht verstanden, aber was ich bis heute noch weiß, ist, dass der Prediger vorne plötzlich anfing, ein Taschentuch rauszuholen und sich den Mund zu wischen und dann wischte er sich die Tränen aus dem Auge und irgendwann gab es keinen Halt mehr und dann hat er richtig geweint. Es ging darum, wie er als Soldat im Krieg von Gott beschützt worden ist. Ich kriege die Einzelheiten nicht mehr zusammen, aber irgendwie hat Gott ihn in all den Jahren beschützt und bewahrt und in der Flucht und er hat immer was zu essen gehabt und die Granaten sind eingeschlagen, es muss ein schlimmer Weg für ihn gewesen sein, aber es kam immer Rettung in höchster Not und das hat ihn so berührt, dass er die halbe Predigt darüber geweint hat. Und zum Schluss haben alle geweint. Was ich damals als Vier-, Fünfjähriger gelernt habe, war, Weinen ist im Gottesdienst angesagt. Da fühle ich mich also hier an Prediger 3, Vers 4 erinnert, alles hat seine Zeit, weinen, das darf man im Gottesdienst. Auch klagen darf man im Gottesdienst. Ich kenne viele Predigten, wo über die gottlose Welt geklagt wird, über das schlimme Leid, dass wir noch nicht im Himmel sind, über die Notwendigkeit des Todes Jesu Christi, über die Zukunft, die möglicherweise Verfolgung für uns bereithält, über die Lieblosigkeit in der Welt, über die Abnahme des Glaubens und vieles andere. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir den Prediger so ein bisschen missverstanden haben. Also Tanzen, habe ich schon gesagt, für pietistisch orientierte Menschen findet das ja nicht statt. Da hat das Tanzen ja nie seine Zeit. Und mit dem Lachen ist das auch so eine Sache. Ja, sicherlich, aber bitte dann ganz vorsichtig. Und wenn im Gottesdienst, dann nur verhalten. Auch dazu eine Erinnerung. Es war so die Zeit, als ich in der Pubertät war. Meine Frau und ich, wir kommen ja aus der gleichen Ortsgemeinde. Wir saßen damals im Gottesdienst nebeneinander und haben uns halb scheckig gelacht. Aber mit der Hand vorm Mund. Laut durften wir das ja nicht. Das gehörte sich ja nicht. Und das hatte also folgende Bewandtnis. Wir hatten einen Prediger, der sehr groß und weit ausladende Arme hatte. Und während der Predigt illustrierte er also so richtig anschaulich alles, was er sagen wollte, und ruderte mit den Armen hin und her. Und das Podium war so breit, hatte einen Absatz, und da stand eine große Blumenvase drauf mit Blumen. Und als er so mal richtig ausholt, fällt die Vase um. Und im letzten Augenblick greift er, und das Podium fängt an zu schwanken. Und alle denken, jetzt passiert's, aber es ist nicht passiert. Er hat es alles noch in den Griff gekriegt, aber wie die wir hinten saßen, wir haben uns halt scheckig gelacht darüber. Aber laut lachen durften wir ja nicht. Alles hat seine Zeit. Wann hast du das letzte Mal im Gottesdienst gelacht? Wenn da steht, freut euch in dem Herrn alle Wege. Gottesdienst gehört ja auch dazu. Und Freude hat etwas mit Lachen zu tun. Wann hast du das letzte Mal im Gottesdienst so richtig herzhaft gelacht? Ich wage es. Ein Mann fährt mit seinem Auto durch eine wunderschöne Landschaft. Es sind viele Felder und Wiesen dort. Als er zu einem Schäfer kommt, der mit seiner Herde auf einer dieser Weiden steht, der Mann hält an, guckt sich das so ein bisschen an und sagt, sagen Sie mal, kriege ich ein Schaf von Ihnen, wenn ich Ihnen sage, wie viele Tiere Sie hier haben, wie viele Schafe Sie haben? Ja, sagt der Schäfer, kann ich mich drauf einlassen. Der Mann macht sein Auto auf, holt ein paar Apparate raus, schließt die an, verkoppelt die miteinander, Lichtblitze, dies und das und jenes. Und nach 2 Minuten sagt er, 481. Mensch, sagt der Schäfer, das stimmt. Das finde ich ja enorm. 481. Er packt alles wieder ein, schnappt sich ein Tier, verleert die Sachen im Auto. Als der Schäfer sich noch einmal umdreht und sagt, kriege ich mein Tier zurück, wenn ich Ihnen sage, welchen Beruf Sie haben? Ja, gut, können wir machen. Sagt er, Sie sind Unternehmensberater. Sagt, wie kommen Sie denn da drauf? Stimmt, aber wie kommen Sie da drauf? Ja, sagt der Schäfer, erstens, Unternehmensberater kommen immer zum falschen Zeitpunkt. Zweitens, Unternehmensberater sagen einem, was man sowieso schon weiß. Und drittens, Unternehmensberater haben von der Materie keine Ahnung. Und jetzt geben Sie mir meinen Hund wieder. Alles hat seine Zeit. Weinen und lachen, trauern und fröhlich sein, in den Arm nehmen und loslassen, lieben und streiten. Und nachdem der Kohelet das alles so aufgezählt hat in Kapitel 3, kommt er schließlich in den Versen 3, Kapitel 3 in den Versen 12 und 13 zu folgender Aussage. Da merkte ich, dass es nichts Besseres gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Fröhlich sein. Es ist die alttestamentliche Aussage zu dem, was Paulus im Neuen Testament formuliert. Der Kohelet sagt hier, es gibt nichts Besseres, als wenn Menschen fröhlich sind und glücklich sind. Das ist sogar im Sinne Gottes. Das ist eine Gabe Gottes. Da komme ich im Gegensatz zu meiner Frau manchmal in Schwierigkeiten. Ich habe es mal mitgebracht. Die Frage, die jetzt kommt, die kennt ihr. Halb voll oder halb leer? Fakt ist, dass es sich um einen objektiven Tatbestand handelt. 50% des Volumens sind ausgefüllt. Und diese Tatsache interpretiert jeder auf seine individuelle Art und Weise. Der eine redet sich die Sache schön. Mann, zum Glück noch 50% da. Und der andere redet sie sich schlecht. Schade, die Hälfte ist schon weg. Und beide haben recht. Aber besser dran ist laut Prediger 3 derjenige, der Optimist ist. Derjenige, der sich freuen kann. Derjenige, der mit einer positiven Grundhaltung durchs Leben geht. Und hier greift für mich Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn. Alle Wege, alle Zeit, immerzu, zu jedem Tag, zu jeder Stunde. Seid glücklich in dem Herrn. Und abermals sage ich euch, freut euch. Was ist denn da gemeint? Was will uns der Text sagen? Wozu ruft er uns auf? Sollen wir so Freudenneurotiker sein und immer lächelnd durchs Leben schweben und das Ungemach gar nicht wahrnehmen und an uns heranlassen und alles mit einem rosaroten Anstrich versehen und selbst das größte Leid noch positiv werten? Ich glaube nicht, dass Gott uns auffordert, krank zu werden. Ich glaube nicht, dass Gott uns auffordert, uns krankhaft zu verhalten. Und ich glaube auch nicht, dass er uns eine zwangsweise Veränderung unseres Charakters nahelegen will. Vom Pessimisten zum Optimisten, dass wir in Zukunft immer alle nur noch sagen, zum Glück ist er noch 50% da. Es muss doch um etwas anderes gehen. Es kann doch nicht um verschrobene Persönlichkeiten gehen in diesem Text. Es muss doch um Tiefe, um Ehrlichkeit, um etwas gehen, was das Leben eines Christen bereichert. Und wo ich wirklich sagen kann, ja, klasse, ich freue mich. Und dann steht da in dem Herrn, ich freue mich in Gott. Wie oft ist Gott uns dargestellt worden als jemand, der uns Angst macht? Wie oft ist uns gedroht worden mit dem moralischen Zeigefinger oder sonst etwas? Da freut sich keiner. Diese Seite ist hier nicht gemeint. Es muss doch um etwas gehen, es muss doch etwas an Gott sein, wo ich hingehen kann und sagen kann, jawohl, da bin ich glücklich und das macht mich froh. Ich sitze am Krankenbett eines Gemeindegliedes. Der Bruder wusste keinen Ausweg mehr aus seiner finanziellen, betrieblichen Situation. Er hatte eine Firma. Es ist ihm alles zu viel geworden und es war ein leichtes für ihn, sich das entsprechende Medikament zu besorgen und so hat er diese Tabletten geschluckt. Er wollte seinem Leben ein Ende setzen. Man hat ihn zurückgeholt. Und jetzt sitze ich an seinem Krankenbett und will mit ihm sprechen. Ein Gespräch war kaum möglich. Wie eine Endlosschleife kam immer wieder dieser eine Satz, das kann Gott mir nicht vergeben. Ich habe versucht, ihm deutlich zu machen, ich habe die biblischen Texte genommen, ich habe ihm versucht, deutlich zu machen, Gott ist auch jetzt bei dir. Und egal, was ich gesagt habe, es kam immer wieder, das kann Gott mir nicht vergeben. In einer anderen Situation befinde ich mich in einer Seelsorgesituation. Ein Mann ist schuldig geworden an seiner Frau. Er hat sie betrogen über längere Zeit. Und eines Tages hat seine Frau das herausbekommen. Und jetzt sitze ich da und versuche, beiden zu raten und beiden zu helfen. Der Mann schreibt mir hinterher einen Brief. In diesem Brief steht dieser eine Satz: Mir geht es wie Jona. Die Stadt muss brennen. Was er nicht konnte, war anzuerkennen und anzunehmen, dass Gott bereit ist, ihm zu vergeben und seine Frau auch. Nein, er hat etwas getan, was so schlimm war für ihn und so belastend, dass er nicht die Gnade Gottes für sich annehmen konnte. Sicherlich eine Extremsituation. Aber wie ging es denn dem hormongesteuerten Lüstling David, der von der Oberflächenspannung eines Frauenkörpers um den Verstand gebracht wurde? Ihr kennt diese Geschichte. Und dann lesen wir im Psalm 51 in Vers 9 und 10: Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich schneeweiß werde, lass mich hören Freude und Wonne, dass meine Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Das ist ein heimtückischer Mörder. Ich habe mich also extra nochmal erkundigt, ob ich diesen Begriff hier verwenden kann. Nach deutschem Strafgesetz ist David ein heimtückischer Mörder, der von Gott zur Rechenschaft gezogen wird. Der hat also nicht nur Ehebruch begangen, der hat auch noch einen heimtückischen Mord auf sich geladen. Der hat sich selbst absolut nicht unter Kontrolle. Deswegen habe ich auch diesen Begriff gebraucht, ein hormongesteuerter Lüstling. Der tut das, was er will. Und was macht Gott? Gott geht hin und nimmt seine Reue ernst und nimmt sie an. Und David kann sagen: Wasche mich rein, dass ich schneeweiß werde. Lasse mich Freude hören und Wonne. Ist das vermessen, wenn David das sagt? Hat er ein Recht auf neue Freude? Hat er ein Recht auf Freiheit von seinem Charakter? Hat er ein Recht auf Fröhlichkeit und Ausgelassenheit? Muss schwere Sünde nicht permanent bewusst bleiben? Und wir Christen, wir sind ja sündenbewusst und haben den grausamen Tod Jesu vor Augen. Und wäre da nicht eine pessimistische Grundhaltung viel besser? Nein. Nein. Es ist egal, was du in deinem Leben getan hast. Ob du einen Mord begehst, ob du andere betrogen hast, ob du jemanden hintergangen hast, egal was. Die Hand Gottes ist da, dir Freiheit zu verschaffen und dir zu vergeben. Vielleicht braucht es solche Extremsituationen, zu verstehen, was Paulus meint: Freut euch in dem Herrn alle Wege. Dass wir einen Gott haben, der uns alle Schuld vergibt, der sich nicht vor dich hinstellt, moralisierend, verurteilend, zurückweisend und zurückstoßend. Das sind manchmal wir selbst, so wie dieser Bruder in seinem Brief an mich geschrieben hat, dass er die Gnade Gottes nicht annehmen konnte, oder der andere, der permanent diese Schleife gedreht hat: Das kann Gott mir nicht vergeben. Wir haben einen Gott, der immer zu uns steht, der immer für uns da ist. Wir können nur unser Versagen mit hineinbringen in diese Beziehung, und was Gott macht, ist, dass er uns die Hand reicht. Vielleicht bedarf es wirklich dieser Extremsituationen, wo man dann von Herzen dankbar ist, dass Gott vergibt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Sündenvergebung so leichtfertig etwas an uns vorübergeht. Aber die Menschen, die in große Schuld gekommen sind und Befreiung und Vergebung erfahren haben, den Zuspruch von Gott, dass er sie liebt und nicht fallen lässt, vielleicht sogar den Zuspruch der Gemeinde: Wir tragen dich. Ja, wir wissen. Wir wissen um deine Schuld. Wir tragen dich. Wir lieben dich. Wir wollen, dass du hierher kommst. Wir wollen, dass du mit uns erlebst, wie Gott frei macht und wie Gott verändert. Es ist eine Herausforderung an die Gemeinde durchaus. Aber so ist unser Gott. Deswegen geht es für mich in diesem Text: Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch eigentlich um den Charakter Gottes. Er ist der Ursprung für unsere Freude. Es geht darum, dass wir uns das in uns aufnehmen, was Gott uns anbietet. Wie Gott ist und wer Gott ist. Wir haben einen Gott, der grenzenlos liebt. Wir haben einen Gott, der völlig anders ist als in allen anderen Religionen der Welt und als er auch häufig in unseren Köpfen herumspukt. Wir haben keinen kontrollierenden Gott. Wir haben keinen verurteilenden, anklagenden Gott. Das wird kommen, aber erst nach der Wiederkunft Jesu. Wir haben keinen Gott, dessen Gunst wir uns verdienen müssen. Wir haben keinen Gott, den wir betteln müssen. Wir haben einen großzügigen, uns immer positiv zugewandten Gott. Der Gott des Universums, der das Universum geschaffen hat, der den Himmel geschaffen hat, steht auf deiner und meiner Seite. Gott vergibt alles. Ohne Ausnahme. Und ist ein Gott der ungeahnten Möglichkeiten. Ich denke, es ist 8 Wochen her, als ich an einem Montagabend den Anruf von der Frau meines besten Freundes bekam. Und sie sagte mir, Uli liegt im Krankenhaus. Das kann ja schon mal passieren. Aber der nächste Satz war schrecklich. Sie sagt, er liegt im Koma. Er hat einen Unfall gehabt. Er ist heute im Wald gewesen und wollte mit einigen Freunden Holz machen für einen Kamin. Die Bäume lagen schon längst auf dem Boden, die waren alle gefällt. Der Förster war dabei. Keine Gefahr. Sie stehen zusammen und gucken sich so an, wo sie jetzt anfangen rumzusägen und welchen Baum sie zuerst nehmen, als aus 10 Meter Höhe ein 80 Zentimeter dicker Ast kommt und ihm auf den Kopf fällt. Ein Schädeldeckelbruch so rum bis hinters Ohr. Ein Schädelbasisbruch. Das Ohr abgerissen, der Kiefer ausgerenkt, Lungenquetschungen. Wirbelbrüche, ich weiß nicht wie viel. Mein Freund liegt im Koma. Die Aussichten? Schlimm. Von baldigem Tod bis hin querschnittsgelähmt, bis hin ein Körper als Hülle, ohne Möglichkeiten am Leben teilzunehmen. Wir waren vor 14 Tagen bei ihm. Als wir reinkamen, hat er mir die Hand gegeben. Er konnte nicht sprechen, weil er einen Luftröhrenschnitt hatte. Letzte Woche habe ich 1,5 Stunden mit ihm telefoniert. Viele Menschen haben gebetet. Auch aus dieser Gemeinde. Sein Sohn war ja 1,5 Jahr hier Gast in dieser Gemeinde vor 2 Jahren. Von daher kennen ihn eine ganze Menge. Er ist inzwischen verlegt worden in eine Reha-Klinik, wo man ihm das Laufen wieder beibringt. Sein Langzeitgedächtnis funktioniert, sein Kurzzeitgedächtnis funktioniert. Er kann sprechen. Gott hat ein Wunder getan, trotz allem medizinischen Fortschritt. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Wir haben einen Gott der Möglichkeiten. Es gibt keine Situation in unserem Leben, es gibt keine Situation auf dieser Welt, die Gott überfordert. Er trifft seine Entscheidungen nach seinem Gutdünken, das ist richtig. Nicht immer geht er auf unsere Gebete ein.
Aber er hat die Möglichkeit. Er kann es tun. Er kann Wunder geschehen lassen und todkranke Menschen wieder gesund machen und ihnen eine neue Perspektive zeigen. Und wenn er es nicht tut, auch dann können wir uns freuen, weil er das Beste will für dich und für mich. Es ist ein Gott der ungeahnten Möglichkeiten. Es ist ein Gott, der Dinge zum guten Ende führen kann. Ich habe meinen Dienst begonnen bei der Stimme der Hoffnung, deswegen ist die Geschichte schon einige Jahre her. Ich habe dort im Bibelfernunterricht gearbeitet und habe Kontakt gehabt zu einer Frau in der Schweiz. Sie hat die Bibellehrbriefe ausgefüllt und so, dann entstehen ja auch persönliche Kontakte. Es kamen persönliche Fragen von ihr. Und eines Tages schrieb sie mir: Ich glaube, das sind diejenigen, mit denen ich jetzt hier mich beschäftige, zu denen meine Eltern gehörten. Meine Eltern waren adventistische Missionare im Amazonasgebiet. Mein Vater ist dort gestorben, ich habe keinerlei Erinnerung an ihn. Meine Mutter ist gestorben, als ich 4 Jahre alt war. Und das Einzige, was ich erinnere aus dieser Zeit, ist die Aussage meiner Mutter auf dem Sterbebett: Er zieht unsere Tochter in unserem Glauben. Sie ist in die Schweiz gekommen, zu Pflegeeltern, ist erwachsen, geheiratet, Kinder bekommen, verwitwet, ist 84 Jahre und sagt: Ich möchte zu Gott gehören. Ich muss diesen Schritt noch gehen. Ich muss noch ins Wasser. Ich muss noch getauft werden. Das ist ja bisher noch nie geschehen in meinem Leben. So schreibt sie mir, dass sie sich taufen lassen möchte, aber es gibt ein Problem. Sie trägt einen Ring. Sie hat ihren Mann sehr geliebt und diesen Ring hat ihr Mann ihr als Erinnerung geschenkt. Und deswegen soll sie nicht getauft werden. Wir haben das Problem gelöst. Ich habe ihr einen Brief geschrieben und gesagt: Ich freue mich, dass du dich taufen lässt und wünsche dir Gottes Segen. Dieser Brief ist eine Woche später ungeöffnet zurückgekommen. An dem Sabbat, an dem sie getauft wurde, war sie glücklich. 3 Tage später ist sie gestorben. Solange Menschen leben, kümmert sich Gott um unsere Kinder. Und es ist mancher hier, der vielleicht Sorge um seine Kinder hat, weil er sich wünschen würde, dass sie den gleichen Weg gehen wie er. Wir haben einen Gott, der Dinge zu einem guten Ende führt. Trotz aller Sorgen. Ob es Krankheit ist, ob es Sünde ist, ob es Schuld ist, die du auf dich geladen hast, ob es Versagen ist oder sonst etwas. Es gibt nichts in deinem Leben, mit dem Gott nicht fertig wird. Es bedarf nicht dieser Schönrede-Neurose, das Leben ist schön und dass alles weggelächelt wird. Ich kann Optimist sein oder Pessimist, aber ich darf mich tief in meinem Herzen freuen, dass ich zu einem Gott gehöre, der zu mir steht. So ist dieser Text eigentlich für mich eine Einladung zum Gebet. Gott, lass mich unbeschwerter und fröhlicher sein in meinem Leben, denn du hältst mich in deiner Hand. Und du hältst deine Hand über mich. Gott, gib, dass ich meine Sorgen, meine inneren Qualen, meine Vorwürfe loslassen kann und dir Platz schaffe. Gott, gib mir Geduld und Vertrauen, auf dich warten zu können. Letztlich ist meine Freude in Gott meine Antwort auf sein Komplettprogramm mit dir. Und das lautet: Ich tue alles, damit du, mein Kind, im Leben zurechtkommst. Und ich belohne dich mit dem ewigen Leben. Deshalb, life can be easy. Und wir haben recht und wir dürfen uns freuen in dem Herrn alle Tage, alle Zeit, und alle Wege.